In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder...
Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba.
Ja, warum nicht?
Es ist immer ein Ferngespräch.
Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. An der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
Hallo Alexander. Ich bin
Hallo Dirk.
Vollkommen begeistert von deinem Backdrop. Du sitzt hier vor einer Weltkarte. Daneben sieht es doch schon relativ afrikanisch aus. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin absolut elektrisiert. Ich habe auch das Gefühl, dass es das Richtige ist, was ich tue. Ich habe so kurz vor dem Abflug habe ich nochmal so kurze Zweifel gehabt. Ich habe dann so richtig gespürt, wie mein Kopf sagt, ja, das machst du jetzt. Und mein Bauch hat gesagt, ach ja, aber hier ist doch irgendwie so schön und hier hast du ja alles und jetzt gibst du alles auf. Es war so ein Kopf, also ein bisschen ein Kampf zwischen Kopf und Bauch. Aber jetzt hat sich das alles gelegt und ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich das wirklich tue hier.
Wo bist du denn jetzt genau gerade, während wir miteinander sprechen? Bist du jetzt in dem Hostel oder wo?
Genau, also ich bin in Johannesburg im Hostel Brown Sugar.
Brown Sugar.
Ja, also dieses Gebäude hier, das ist ein ganz schönes Gebäude, liegt so ein bisschen auf dem Berg, hat hier eine sehr schöne Aussicht. Und also dieses Gebäude war früher in der Hand von einem Mafia-Boss, bis in die 90er Jahre. Und Brown Sugar eben, das kam eben vom Heroin, also die Heroin angeblich auch verkauft haben. Und also es ist eine interessante Atmosphäre.
Okay, aber Heroin gibt's jetzt keins mehr, so als Begrüßung für die Leute.
Ich habe noch keins gesehen. Ich halte meine Augen offen.
Jetzt erzähl mal, also du hattest ja, glaube ich, in dem Hostel deine erste Übernachtung gebucht, aber vielleicht gehen wir einfach mal einen Schritt noch nach vorne. Du warst mit einem flauen Gefühl am Flughafen. Wie lief's denn ab? Ich war ja leider nicht dabei.
Ja, also meine Mutter hat mich begleitet und noch zwei Freunde aus München, was ich sehr schön fand. Das war ein ganz schönes Gefühl, einfach mal von ein paar Leuten verabschiedet zu werden. Und ja, und dann standen wir alle am Check-in und ich bin dann hin und dann hat sie gesagt, ja, ob ich denn ein Visum für Südafrika habe. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich habe keins, ich bleib ja nur 25 Tage hier. Dann sagt sie, ja, aber auf deinem Ticket steht drauf, dass du ein halbes Jahr später erst gehst, weil ich lasse einen Flug verfallen. Also meinen Rückflug lasse ich verfallen und nutze nur den Hinflug. Und dann sagte sie, ja, wenn ich jetzt nach Johannesburg fliege, dann sagen die zu mir, Kollege, wir wollen 1.000 Euro für ein Visum haben. Und dann habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, und aber es hat sich dann in Luft aufgelöst, weil ich dann beweisen konnte oder nachweisen konnte, dass ich durch meine anderen Tickets, die ich ja schon gebucht habe, also praktisch nachweisen konnte, dass ich nicht so lange im Land bleibe.
Also, falls du es dir jetzt dann doch alles überlegst, musst du jetzt dann nochmal tätig werden, oder wie? Gleich im ersten Stopp hängen bleibst, man weiß es ja nicht.
Ja, ja.
Ja gut, okay, du bist also dann abgeflogen. Wie ging es dann weiter?
Also
wie ist Silvester im Flugzeug, wie wird denn das gefeiert? Das haben wahrscheinlich auch noch nicht so viele Zuhörer mitgemacht.
Ja, also ich hab dann so einen Steward, habe ich dann gefragt, was er sich denn so überlegt hat für uns als Silvesterparty. Und ich habe es eigentlich so ein bisschen als Spaß gemeint, aber ich glaube, er hatte keine Lust an Silvester zu arbeiten, war ziemlich sauer dann und meint, ja, keine Fluggesellschaft macht irgendwas und so und wir auch nicht. Da habe ich gesagt, hey, das war nur ein Spaß. Und dann hat er selber auch gelacht, weil er irgendwie so innerlich irgendwie angespannt war, weil er arbeiten musste. Auf jeden Fall, es gab nichts. Es gab nicht mein Sekt, es gab keinen Countdown, gar nichts. Ja, bisschen schade. Aber ich habe dreimal gefeiert. Einmal nach Greenwich Time, deutsche Zeit und südafrikanische Zeit.
Genau, bei dir ist es ja jetzt eine Stunde später als bei uns, haben wir festgestellt. Wir haben uns ja um ein Haar irgendwo verpasst, weil ich dachte, wir hätten eigentlich dieselbe Zeitzone. Normalerweise ist das so. Aber vermutlich habt ihr keine Winterzeit, kann das sein?
Ich habe keine Ahnung.
Winterlich ist es ja da, wo du bist, jetzt nicht. Erzähl mal ein bisschen was drüber, wie du jetzt gerade darben musst, wie es dir da so geht.
Ja, also heute war ich den ganzen Tag am Pool. Also gestern und vorgestern habe ich sehr viel unternommen. Und heute habe ich einfach mal so einen entspannten Tag gemacht, habe Buch gelesen und wir haben hier so einen kleinen Pool. Das war zwar sehr veralgt und also nicht so unbedingt deutscher Standard, aber es ist ein Pool, man kann reingehen und ja, genießt das Wetter bei 24 bis 26 Grad irgendwie. Mhm.
Man muss ja wissen, Johannesburg ist auf einem Hochplateau, soweit ich das in Erinnerung habe. Das heißt, tatsächlich ist es da kühler als im Rest von Afrika. Oder, also der Rest von Afrika ist auch relativ. Hier gibt es natürlich Hochgebirge und alles. Aber in Johannesburg ist es verhältnismäßig angenehm, was die Temperierung angeht. Da sind es 25 bis 30 Grad so im Normalfall. Da lässt sich es ganz gut aushalten. Ja? So als europäisches Weichei, das sich erstmal akklimatisieren muss.
Nee, also ich bin gut angekommen und das Wetter, das passt mir auch wunderbar, aber ich glaube, es wird noch heißer in Kapstadt und an der Küste entlang.
So, wie war dann die erste Berührung mit Südafrika, Johannesburg speziell? Johannesburg hat ja auch den Ruf, eine nicht ganz unproblematische Großstadt zu sein. Du hast ja selbst in deinem Blog hast du über die Risikostädte berichtet und ich habe mit, ja, also du hast dir den Platz 20 auch ein bisschen schön geredet da drin, wie ich das gestellt habe. Wie ist es denn nur so in echt?
Ums Ausrauben, ich glaube, da sind sie weiter vorne dabei. Also ich denke, es spielt auch eine Rolle, wie man auf die Leute zugeht und wie man auf die anderen Leute wirkt. Man ist ja ein Fremder und wenn man dann irgendwie so ein bisschen komisch rüberkommt, dann ist man vielleicht auch eher ein Opfer. Aber wenn man denen selbstbewusst gegenübertritt und sie auch freundlich grüßt, ich glaube, das macht sehr viel aus und verhindert auch stark, dass man vielleicht ausgeraubt wird. Aber man kann es natürlich nicht verhindern. Ich denke, die Gefahr ist größer. Man muss hier einfach versuchen, diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen, auch großteils. Also ich habe dann am Flughafen, habe ich mir überlegt, nehme ich mir jetzt ein normales Taxi, so ein privates Taxi oder eben ein Airport-Approved-Taxi. Und ich habe dann eben mich für die teure, 5 Euro teurere Variante entschieden. Ja, aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Investition gewesen. Ja, man weiß nicht.
Okay. In deinem Hostel sind es, glaube ich, auch ein paar Leute mehr, hast du mir geschrieben gehabt, als erwartet. Wie viel schlafen jetzt bei dir im Zimmer?
Genau, bei den Hostels heißt es Dorm. Also von Dormir kommt es wahrscheinlich, von Schlafen. Das ist dann so ein Massenschlafsaal. Ich schlafe in einem Zimmer mit 9 Betten, aber es waren dann eben 9 Doppelbetten oder Stockbetten. Von dem her sind da bis zu 18 Leute drin. Und das ist schon ein bisschen krass, weil man hat gar keine Privatsphäre. Ich bin das erste Mal in einem Hostel und also die Duschen sind gemixt, die Toiletten sind gemixt, man kommt da nicht aneinander vorbei.
Und wie viele Leute sind jetzt bei dir im Zimmer? Sind es denn 18?
Es wechselt immer sehr stark, also da jeden Tag gehen da welche und kommen welche und derzeit sind so, schätze ich mal, 10 Leute drin.
Und wer ist das so? Ist das so der erste Stopp für europäische Backpacker oder ist das aus aller Herren Länder oder sind das Südafrikaner? Wer teilt das Zimmer mit dir im Moment?
Australier, Franzose ist da, Deutsche sind da, alles ganz bunt gemischt. Die sind meistens ein bisschen jünger als ich, also so zwischen 20 und Ende 20, sag ich mal. Ich bin ja 34 jetzt und gehöre eher schon ein bisschen zum alten Eisen. Wobei es älter wäre. Also einer ist jetzt da, der kommt auch irgendwie aus Nordafrika, ich weiß nicht genau woher, und der ist schon 54, also.
Dann bist du zuerst mal mit einer Runde Backpackern abgehangen oder was war dann so der erste Programmpunkt, den du nach Ankunft auf dich genommen hast?
Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also das auch im Vergleich zum normalen Hotel. Im normalen Hotel ist man halt in seinem Zimmer und dann geht man vielleicht im Hotelrestaurant was essen, aber so eine richtige Interaktion mit anderen Leuten kommt eigentlich nicht zustande. Und so eine Backpacker-Hostel, da ist ganz normal. Also du setzt dich einfach irgendwo an den Tisch hin und dann entweder gibt es ein oberflächliches Gespräch oder auch manchmal in die Tiefe gehend. Und jeder ist da sehr offen. Also jeder redet da bunt raus, worauf er Lust hat. Und das ist wirklich sehr schön und man ist einfach sehr kommunikativ.
Verkehrssprache Englisch nehme ich an?
Ja.
Ja, ich habe mich amüsiert, als ich mir angeguckt habe, wie viele Sprachen du theoretisch jetzt in Südafrika sprechen könntest. Es gibt ja 11 Amtssprachen, von denen ich jetzt aus der hohlen Hand nur Afrikaans noch erkannt habe. Und ich dachte auch immer, Afrikaans und Englisch wären die zwei Hauptsprachen, aber es sind ja alle relevanten großen Volksgruppen vertreten mit ihren jeweils lokalen Sprachen. Ich bin ja fest der Hoffnung, dass du in all diesen Sprachen, wenn du weiterreist, weißt, wie man 2 Bier bestellen kann und ein Taxi ruft.
Noch nicht. Noch ein bisschen Mühe geben. Aber heute Abend werde ich mal diesen südafrikanischen Drink probieren. Da gibt's irgendwie so ein so ein Cocktail oder Long Drink, ich weiß nicht genau, was das ist. Und den werde ich dann mal probieren. Ich weiß, mir hat jetzt gerade eine hier gesagt, wie der heißt, dass wir unbedingt das zusammen trinken müssen. Aber ich konnte es nicht merken, wie der heißt. Ich sage es beim nächsten Mal.
Ja, gerne. Gerne auch das Rezept durchreichen. Vielleicht wollen ja die Zuhörer den Cocktail nachmixen und auf dich anstoßen, während wir hier im kalten Deutschland sitzen. Ich habe mir deine Fotos durchgeguckt. Da kann man einige von deinen ersten Stopps ablesen. Also du warst auf irgendeinem hohen Gebäude, habe ich gesehen. Du warst in irgendeinem Armenviertel, habe ich gesehen. Möchtest du darüber irgendwas sagen? Wie kam das zustande und was genau hast du gemacht und besucht?
Also ich war erstmal bin ich aufs höchste Gebäude rauf. Das sind 50 Stockwerke, 200 Meter in etwa. Und ich habe mir das mal von oben angeschaut. Das ist sehr interessant, weil in Johannesburg wurde ja sehr viel Gold abgebaut. Und also rein von der Natur her war das Land eigentlich eben. Aber es gibt inzwischen sehr viele Berge dort, oder so kleine Hügel, die alle durch diese Schürferde dann entstanden sind. Und auch Seen, die dann durch diese Schürfungen entstanden sind. Und ist ganz schön von oben. Aber es ist schon eine Stadt, wo man so ein mulmiges Gefühl hat. Also ich so in der Innenstadt alleine rumlaufen, da hätte ich schon eher auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn ich kein Local dabei habe oder ganz alleine unterwegs bin. Ja. Und dann war ich eben in zwei Museen noch, in einem Apartheidsmuseum und noch einem anderen. Das war auch sehr interessant. Aber was mich dann wirklich absolut beeindruckt hat und das Spuren hinterlassen hat, war dieses Armenviertel als Soweto heißt es. Und es ist eben eine Siedlung wo circa 10.000 Menschen wohnen, vorwiegend Schwarze. Oder eigentlich, man kann eigentlich sagen, fast 100% Schwarze. Und die HIV-Positivrate ist da bei 40%, was auch echt extrem ist. Und das war eben eine Siedlung aus Wellblechhütten, die auch keinen Strom hatten, keine Wasserversorgung. Und da bin ich eben auch mit so einem Guide rein und durfte auch in so ein Haus reingehen, habe so eine Familie besucht, die also es waren sogar 40 Quadratmeter in dieser Wellblechhütte. Und die haben gesagt, sie leben da zu 11 drin. Ich kann mir das zwar nicht
Wow.
vorstellen, wie das funktioniert, aber sie haben mir gesagt, sie leben da zu 11 drin. Dass die Kinder da irgendwie auf dem Boden schlafen, im Wohnzimmer. Und es gab eigentlich nur ein Bett, das war zwar ein bisschen größer, aber es ist wirklich, wirklich extrem. In Deutschland, da jammern wir immer über irgendwelche Dinge, was uns stört und sind unzufrieden über Dinge, aber einfach, wir können uns jederzeit was zu essen kaufen, wir haben medizinische Versorgung, wir haben fließend Wasser, wir haben Strom, wir haben ein Haus, ein Dach über dem Kopf und das sind so die Basics, ja, und das haben diese Leute hier nicht. Das ist schon einfach nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem habe ich mich in diesem Viertel eigentlich sehr sicher gefühlt. Ich habe zwar einen Guide dabei gehabt, aber ich habe einfach die Leute sehr freundlich gegrüßt und sie haben mich alle zurückgegrüßt und es sind gleich zwei Kinder auch zu mir hergekommen, haben mich an der Hand genommen und wir haben geredet. Selbst die Kinder sprechen sehr gut Englisch. Und also wie gesagt, das war ein sehr tiefgreifendes Erlebnis. Ich habe schon ein paar Spenden, genau, habe ich dir erzählt, ein paar Spenden über meinen Blog bekommen und da habe ich dann so ein bisschen was zurückgegeben bekommen. Das möchte ich jetzt auch so zurückziehen für die nächsten Stops.
Dieser Tourguide, hast du den irgendwo vorab gebucht? Hast du den kennengelernt? Hat den dir dein Reisebüro organisiert? Wie hat das funktioniert?
Das war hier einer vom Hostel, also die im Hostel bieten auch Touren an und den habe ich halt gefragt und habe ihn gebeten, dass er mich mal ein bisschen rumfahren soll und dass er mir eben bestimmte Dinge zeigen soll. Und das hat sehr gut funktioniert.
Wie weit musstest du fahren, um da hinzukommen? Ist das eher außerhalb? Ist das im Stadtgebiet? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist so, ich würde sagen, also 20 Minuten oder 30 Minuten. Aber ich habe auch eine schlechte Orientierung, weil wir die ganze Zeit durch die Stadt gefahren sind im Kreis und ja, habe dem Fahrer einfach vertraut.
Jetzt ist ja Johannesburg, ich glaube, mehr als 4 Millionen Einwohner. Es ist eindeutig eine Großstadt. Du als Münchner, ja? Was war dein Eindruck von der Stadt? Hattest du das Gefühl, es ist eine ähnliche Struktur? Gibt es da sowas wie eine Food Zoo, ganz blöd gesagt? Oder ist es eher so klassisch amerikanisch geprägt mit Kommerzzentrum in der Mitte und außenrum Wohngegenden? Wie muss ich mir Johannesburg vorstellen? Kann man das erlaufen oder muss man da tatsächlich immer mit dem Tourguide rum? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel etc.?
Also ich habe ihn gefragt am Flughafen, ob ich ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen soll. Und er meinte, don't do it, you get lost. Und also das Problem in Johannesburg ist auch, dass in der Stadt, also die Regierung hat gesagt, Die Besitzer der Häuser sollen ihre Häuser renovieren. Sie haben da Auflagen gemacht und das hat zur Folge gehabt, dass die Besitzer gesagt haben, nee, wir haben keine Lust, die zu renovieren. Und jetzt steht ein Großteil leer. Und es ist jetzt so, dass diese Häuser dann an die Regierung verkauft werden müssen. Und die Regierung sucht wiederum diese ganzen Gebäude, also Hotels, Bürotürme und so weiter, an Europäer zu verkaufen oder an internationale Kunden zu verkaufen. Und die, also sie wollen praktisch erreichen, dass internationales Geld in die Stadt Johannesburg fließt. Und es scheint so, dass es nach und nach funktioniert, aber die Sache, dass derzeit sehr viele Gebäude leer stehen, führt auch dazu, dass eben einfach sehr viele illegale Leute sich in den Häusern aufhalten und es sehr viel Kriminalität gibt. Von dem her ist es wirklich verdammt gefährlich dort, glaube ich, ja, ist mein Eindruck. Also es ist, also wenn man durchfährt, es gibt da schon mal Obsthändler an der Straße und man, dann gibt's auch wieder Shops, die offen haben, Supermärkte. Aber es ist einfach so, dass man immer sich denkt, ah, Mensch, ich habe hier kein gutes Gefühl. Ja, ich bin froh, dass ich im Auto drin ist und wenn man irgendwo parkt und dann in ein Gebäude reingeht, dann auch lieber in der Tiefgarage parken und bitte nicht oberirdisch. Ja, also es ist schon so, dass man nach einer Sicherheitsliste ziehen sollte. Das war zumindest mein Gefühl, vielleicht für euch ist es auch. Aber also, und im Grundsatz muss ich auch sagen, fand ich jetzt Johannesburg nicht so interessant. Also alle sagen es auch, dass Johannesburg im Vergleich zu Kapstadt zum Beispiel sehr uninteressant sein soll.
Du fährst morgen in den Krüger Nationalpark, richtig?
Genau, also morgen startet meine Tour 4 Tage in Krüger Nationalpark. Das ist eine Safari eben, wo man auch campt. Soll auch sehr rustikal sein, habe ich mir sagen lassen. Das haben hier auch schon ein paar Leute gemacht. Und ja, dafür habe ich schon brav meine Malaria-Tabletten, eine Prophylaxe genommen. Und danach fahre ich dann zu den Northern Drakensberg heißen die. Das sind so eine Gebirgelandschaft, wo man dann auch klettern kann und wandern kann. Und dann geht's nach Durban, Port Elizabeth, Coffee Bay und Cape Town.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sich überlegt, eine Weltreise zu machen und der erste Stopp ist Südafrika, was sind die 3 Dinge, die du ihm jetzt mit der frischen Erfahrung gewappnet direkt mitgeben würdest?
Also auf jeden Fall die Richtung von Johannesburg nach Kapstadt und nicht umgekehrt, dass man das Highlight am Schluss hat. Also ich glaube, ich mache das schon ganz richtig. Und worüber ich sehr dankbar bin, in meinem Gepäck befindet sich ein Mikrofaserhandtuch. Und das ist wirklich super, weil das stinkt nicht so schnell. Man wäscht es nur einmal schnell aus und dann ist es ruckzuck trocken. Und das zweite ist, Ohrstöpsel sind sehr wichtig zum Schlafen. Also hier im Hostel oder auch im Flugzeug ist es echt cool. Einfach Dinger rein und man hat einen super Schlaf. Ja, das sind so die 3 Dinge, hier, glaube ich, ganz wichtig.
Morgen früh um 9 geht's los bei dir. Meldest dich dann irgendwann wahrscheinlich auf dem Blog mit Fotoimpressionen oder auf Instagram. Ich bin ja mal sehr gespannt auf deine Safari-Bilder. Der Krüger Nationalpark muss nach allem, was ich gesehen habe, großartig sein. Also ich habe ja hier so einen Reiseführer 1000 Places to See Before You Die. Da ist der Krüger Nationalpark mit drin. Und kannst du über 1,5 Seiten dir durchlesen in diesem Buch, wie unglaublich die Pflanzen- und Tierwelt dort sein muss. Also ich bin neidisch und ich hoffe, du machst viele, 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 viele Fotos. Ja. Und zur Abwechslung vielleicht auch mal ein Video von was Süßem, wie, was weiß ich, ein Tigerbaby oder so, Löwenbaby wahrscheinlich eher, statt einer Kakerlake.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Voll wunderschön. Aber auch ein bisschen gefährlich. Also man hat da ganz normale Zelte, sagt man mir. Und dann ist da halt ein so ein Guide und der sitzt dann da und sein Feuer und hält Wache, aber das bringt natürlich auch nebenbei ein bisschen Bier. Und ja, man muss der Sache irgendwie vertrauen, blindes Vertrauen haben. Aber also ich habe gehört, dass ab und zu mal jemand vom Löwen aufgefressen wird oder vom Tiger oder so.
Ja, das erzählen die aber jedem. Ich glaube, die meisten kommen am anderen Ende lebendig raus. Ja. Aber wenn ein Löwe auf dich zuläuft, sorg dafür, dass du noch ein paar Fotos machst, weil wir wollen dann als letztes so ein geöffnetes Maul abbilden in deinem Blog. Na gut, heute noch irgendwas geplant oder wirst du jetzt einfach weiter an den Pool gehen?
Nee, das Pool ist abgeschlossen. Ich habe mir so ein Fleisch gekauft, so ein richtig gutes Beef. Und es waren 2 Stück, ich habe gestern schon eins gegessen. Das gestern war so großartig. Also genau, Südafrika hat verdammt gutes Fleisch. Also da sind die Rinder sind einfach besser genährt oder ich weiß nicht, was sie machen. Aber also es war gestern ein Wahnsinn. Und das werde ich heute nochmal machen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Dann pass auf dich auf und hab eine Menge Spaß, komm gesund am anderen Ende wieder raus und mit nochmal so vielen Erlebnissen wie bisher. Also der Kontrast könnte ja größer nicht sein zwischen Johannesburg, Armenviertel und Krüger Nationalpark im Zelt. Da sind ja Welten dazwischen.
Ja. Bis
Also,
dann.
ciao.
In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder.
Kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden.
Ja, warum nicht?
Das ist immer ein Ferngespräch.
Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf.